Ablesung in diesem Wintersemester. Was wir heute machen werden, das ist ein kurzer Rückblick auf die Vorlesung im vergangenen Semester. Aber bevor wir dazu kommen, Frau Löll wird mir dabei helfen, würde ich gerne ein paar Fragen erörtern, der Art, warum und zu welchem Ende beschäftigen wir uns mit Klassikern und Klassikerinnen, das werden wir im Laufe dieser Vorlesung sehen, Klassikerinnen der Pädagogik. Jetzt habe ich gesehen, dass die allermeisten von Ihnen einen Bachelor in Erziehungswissenschaft anstreben. Darf ich einfach mal fragen, vielleicht trauen sich ein paar das zu sagen, welche Berufsabsichten Sie damit verbinden? Haben wir eigentlich ein Saalmikrofon? Ja, bitte. Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. In Hessen noch möglich mit einem BA, damit man zur Ausbildung zugelassen. Bitte.
Erwachsenenbildung im Bereich Hochschule.
Ja. Mhm. Vielleicht noch zwei. Erwachsenenbildung im Bereich der Hochschule. Eine wachsende Branche, weil im Zuge dieses Konzepts von lebenslangem Lernen mehr und mehr Betriebe auch immer wieder Kurse an den Universitäten buchen, um ihre Mitarbeiter fortzubilden. Ja, vielleicht noch ein weiteres Votum. Ja, bitte. Personalentwicklung. Okay, also warum, versuchen wir jetzt mal zu klären, setzen wir uns dann mit Personen auseinander, die entweder, so wie das im allerersten Teil der Vorlesung gewesen ist, vor 2.500 Jahren gelebt haben, also mit den griechischen Philosophen Platon und Sokrates. Warum war es sinnvoll, sich mit einem Lehrer der christlichen Kirche aus dem 4. und 5. Jahrhundert zu beschäftigen, Augustinus? Warum ist es sinnvoll, sich mit einer mittelalterlichen Universitätsprofessorin, Christine de Pizan, auseinanderzusetzen? Und warum war es dann schließlich am Ende sinnvoll, sich mit einem Philosophen des 18. Jahrhunderts auseinanderzusetzen, mit Immanuel Kant? Was hat das alles überhaupt mit den Fragen zu tun, die Sie in Ihrer späteren beruflichen Tätigkeit, ich greife jetzt mal nur zwei raus, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin bzw. Personalentwicklung. Warum ist es sinnvoll, sich dann mit diesen, in den USA sagt man, wenn es vor allem Klassiker sind, dead white old men, mit toten alten weißen Männern auseinanderzusetzen? Was hat das mit unserer gegenwärtigen Situation und dem, was Sie zukünftig beruflich, professionell gestalten wollen, zu tun? Nun, ich würde zunächst mal sagen, eine ganze Menge, denn erzieherische Berufe im weitesten Sinne, sagen wir mal, wieder von der Personalentwicklung bis zur Kinder- und Jugendpsychotherapie, sind Berufe, die natürlich auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet sind. In der Schulpädagogik spricht man dann gerne von Lernzielen. Und diese Lernziele können grundsätzlich zweierlei Art sein. Entweder es sind konkrete Fähigkeiten und Fertigkeiten, heute spricht man gerne von Kompetenzen. Also, dass man als Personalentwickler, Personalentwicklerin einen klaren Blick hat, ob sich jemand für eine bestimmte Tätigkeit eignet, dass ich weiß, wie ich ein Assessment Center leite oder wie ich Tests auswerte. Bei der Kinder- und Jugendpsychotherapie muss man über viele hundert Stunden lernen, wie man sich zu verhalten hat, wie man zu handeln hat, um das Vertrauen von Kindern zu gewinnen, wenn man da mit ihnen spielt und darüber hinaus noch ihnen vielleicht beibringen kann, dass sie, wenn sie eine Verhaltensstörung oder eine Lernstörung oder sowas haben, lernen, sich anders zu verhalten. Das nenne ich Kompetenzen und Fertigkeiten erster Ordnung. Darüber hinaus ist es aber so, dass das natürlich ein bisschen weitergeht, denn man will schon wissen, nicht nur mit was für Menschen hat man es da zu tun, die man bildet oder erzieht, zum Begriff der Bildung kommen wir auch noch, sondern unter welchen gesellschaftlichen, politischen Umständen das geschieht. In der Zeit, als ich studiert habe, war das jedenfalls das große Thema. Was ist das für eine Gesellschaft? Sollen meine erzieherischen Handlungen dazu beitragen, die Gesellschaft so zu erhalten, wie sie ist? Oder gibt es weitergehende Ansprüche? Vielleicht so, dass ich durch mein erzieherisches Verhalten indirekt oder direkt die Gesellschaft verändere. Also nochmal in die eigene Studienzeit zurückzugehen. Ich habe damals Sozialpädagogik studiert. Da war man nun der Meinung, dass die ganze Gesellschaft dieses Landes dermaßen ungerecht ist, dass man jetzt mit pädagogischen Mitteln Menschen heranbilden muss, dass sie sich gegen diese Umstände wehren und sie verändern können. Damals kam, das ist, wenn wir in der Vorlesung bekommen, die Programmatik der sogenannten emanzipatorischen Erziehung auf. Jedenfalls, was ich sagen will, das sind nun Erziehungsziele zweiter Ordnung, übergeordneter Ordnung. Jetzt gibt es innerhalb der Erziehungswissenschaft, der allgemeinen Erziehungswissenschaft, gab und gibt es eine heftige Diskussion darüber, ob das überhaupt Fragen sind, die wissenschaftlich zu beantworten sind. Also wissenschaftlich kann ich gewissermaßen beantworten, wie muss ich mich mit Kindern im Klassenraum auseinandersetzen, wenn ich will, dass sie am Ende der ersten Klasse die vier Grundrechenarten beherrschen. Aber, so würde jetzt ein Teil der Erziehungswissenschaft sagen, die Frage, ob sie überhaupt die vier Grundrechenarten beherrschen sollen oder nicht, ist nicht mehr eine Frage der Erziehungswissenschaft, sondern eine Frage der Politik. Genauso wie es eine Frage der Politik ist, ob wir G8 haben oder G9, welche Formen von Hochschulzugängen wir haben oder nicht. Und entsprechend ist da auch mal ein wichtiges Buch geschrieben worden in den 60er Jahren von einem österreichischen Professor der Erziehungswissenschaft Wolfgang Brezinka unter dem Titel »Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft«. Und in dem Buch versucht er zu zeigen, dass eigentlich diese ganzen Diskussionen, wozu und wohin, dass das letztlich nur Philosophieren ist, aber mit Wissenschaft nichts zu tun hat. Denn das, so wollte er sagen, kann man wissenschaftlich nicht überprüfen, ob man jetzt G8 oder G9 haben soll, es sei denn, wenn man sich die Frage stellt, bildungsökonomisch, ob G8 oder G9 für den Wissenschaft, also für den wirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepublik Deutschland besser ist oder nicht. Aber an und für sich seien die Fragen, ob Menschen in der Lage sind, sich selbst zu entfalten oder in einem, das werden wir alles noch bekommen, emphatischen Sinne mündig zu werden, Fragen, die der Philosophie obliegen und die letzten Endes mit wissenschaftlichen Mitteln, das heißt mit empirischen Untersuchungen und harten wissenschaftlichen Theorien nicht zu entscheiden sein. Nun also, um gleich am Anfang also damit rauszurücken, ich teile das nicht. Ich glaube, dass die Erziehungswissenschaft und die Pädagogik unaufhebbar auch, wie wir das dann mit dem Fachbegriff sagen, eine normative Disziplin ist, die sich sehr wohl überlegen muss, woraufhin erziehen, warum erziehen, wie erziehen. Und deswegen ist es sinnvoll, sich mit Klassikerinnen und Klassikern der Pädagogik zu beschäftigen, weil wir zunächst einmal durch diesen Rückblick auf die Geschichte, auf etwa mindestens 2.500 Jahre pädagogischer, ich nenne das mal Artikulationen, lernen können, wie sich Erziehungs- und Bildungsideale erstens verändert haben, das macht einen ein bisschen demütiger, ein bisschen bescheidener, und zweitens, und das ist jedenfalls für meine Konzeption sehr wichtig, dass man zugleich sieht, dass diese Erziehungs- und Bildungsvorstellungen nicht direkt vom Himmel herkommen, sondern, und darüber kann man auch diskutieren, dass sie Ausdruck der Gesellschaft sind, in denen Menschen leben. Also es sind keine frei schwebenden Ideen, sondern sie entspringen gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Konstellationen. Dazu nachher gleich mehr. Aber jetzt noch vielleicht ein bisschen eine vertiefte Betrachtung zum Begriff des Klassischen. Also, wiederum, in meiner Jugendzeit gab es so eine Comicstrip-Reihe, die ich immer sehr gerne gelesen habe, Illustrierte Klassiker. Da war dann Wilhelm Tell oder Schillers Räuber oder der Graf von Monte Cristo in bunten Bildchen, manchmal ziemlich gut gemacht. Das konnte man dann also an den Kiosken kaufen, aber wehe, man wurde erwischt von Lehrern oder so. Das war so ziemlich das allerletzte, ungebildet bis dort hinaus. Heute werden wir für diese Hefte sehr viel bezahlen und heute hat ja diese ganze Form Comics also durchaus einen erheblichen kulturellen Rang erworben. Das heißt jetzt Graphic Novel und ist so ziemlich das Beste und Schickste, was man kriegen kann. Damals war es das Letzte. Aber worauf es mir jetzt ankommt, ist dieser Bezug auf den Begriff Klassiker. Viele von Ihnen werden entweder gerne Musik hören oder vielleicht selbst ein Instrument spielen. Und da kennen wir den Begriff der klassischen Musik. In der Tonindustrie, Plattenfirmen und so weiter, hat man da die Unterscheidung zwischen U-Musik, Unterhaltungsmusik, also Schlager, Rockmusik, was es alles gibt, und E-Musik. E-Musik ist in aller Regel ernste Musik. Und jetzt könnte man zunächst davon ausgehen, also ernste Musik ist auf jeden Fall, jedenfalls in unserem Alltagsgebrauch, klassische Musik. Allerdings scheint es auch so zu sein, wenn wir wieder unseren Sprachgebrauch überprüfen, dass es auch in der U-Musik Klassiker gibt. Also Old School, für mich sind das natürlich die Beatles, sie sind irgendwie klassisch geworden. Aber was ist das jetzt genau, ein Klassiker? Ist das ein Roman, ein Musikstück oder auch eine Buchautorin, ein Buchautor, die ein für alle Mal in einen bestimmten, so lautet dann der Ausdruck, Kanon reingehören, wo man dann sagen kann, Also Schiller, die Glocke ist mit Sicherheit ein klassisches Gedicht und die Kreuzersonate von Beethoven ist auch klassisch. Das heißt, zum Begriff der Klassiker gehört sowas wie ein Kanon dazu. Kanon heißt eine abgeschlossene Liste, wo man sich sicher sein kann, das gehört dazu, das muss man wissen, das ist auch für heute und unter meinen Umständen für mich noch, nicht nur für mich, sondern für die Gemeinschaft, die Wissenschaftlergemeinschaft oder die professionellen Gemeinschaft, in der ich lebe und arbeite, von grundsätzlicher Bedeutung. Aber damit hat man natürlich auch erst nur eine halbe Antwort gegeben, denn die Frage ist natürlich, wie kommt überhaupt ein solcher Kanon zustande? Weil die Autoren, die Werke, die melden sich ja nicht freiwillig, sondern das hängt dann wiederum von, da würde ich gerne noch einen weiteren Begriff anbringen, von Rezeptionsgemeinschaften ab, wo sich dann Leute, die irgendwas damit zu tun haben, überlegen, ja, also die, der muss jetzt noch unbedingt rein und Schulkanon, naja, also die Reklamheftchen. Also Goethe und Schiller gehören mit Sicherheit in den Kanon herein, Kleist wahrscheinlich auch, Hölderlin vielleicht, kommt aber dann in der Schule nicht mehr vor. Also es gibt auf unterschiedlichen Niveaus unterschiedliche Kanon. Die Beatles sind sicher für einen U-Musik-Klassiker-Kanon absolut unverzichtbar. Die Rolling Stones, und da werden auch alle möglichen Leute alle möglichen Urteile abgeben. Die einen bewundern vielleicht an den Beatles, also die Raffinesse der Komposition, die anderen dann an den Rolling Stones irgendwie den rockigen Sound. Also da gibt's, ich will nur sagen, es gibt immer Kriterien dafür, warum bestimmte Werke und oder Personen in einen Klassiker-Kanon aufgenommen werden. Und dann kann es immer passieren, dass bestimmte Autorinnen oder Autoren in einer Zeit mal wieder aus dem Kanon rausfliegen. Oder es kann sein, dass neue Autorinnen und Autoren oder Stücke aufgenommen werden. Und das ist natürlich im Zuge einer solchen Vorlesung auch nicht anders. Wenn ich also eine Vorlesung anbiete, Klassiker und Klassikerinnen der Pädagogik, dann sind das zunächst meine Urteile, was ich gut und richtig und wichtig finde. Bei anderen Kolleginnen oder Kollegen ist es vielleicht anders. Frau Dr. Sabine Seichter, die auch an unserem Institut lehrt, hat gemeinsam mit einem Kollegen aus Würzburg ein sehr lesenswertes Buch, ich stelle es in der nächsten Woche noch ein bisschen hervor, den Titel Hauptwerke der Pädagogik verfasst. Und da sind dann sehr interessante Sachen drin, manches hätte ich nicht reingenommen, das eine oder andere hätte mir vielleicht noch gefehlt. Dann kann man diskutieren, ob es sowas wie wenigstens einen harten Kern gibt. Aber noch nicht einmal das ist klar. Also, auch die Präsentation von Klassikerinnen und Klassikerinnen sagt etwas über die gesellschaftlichen, die persönlichen Zustände von Erziehungswissenschaftlern aus, die gewissermaßen ihr Fach in einer bestimmten Art und Weise darstellen wollen. Das werde ich Ihnen jetzt gleich im nächsten Schritt an ein paar Personen zeigen, die wir im letzten Semester behandelt haben. Aber zunächst will ich jetzt nochmal so eine Art Möglichkeit zur Rückmeldung geben. Das ist eine Vorlesung mit Diskussion, Einwänden und Nachfragen. Und jetzt will ich mich einfach versichern, ob Sie mit dem, was ich da gesagt habe, einverstanden sind oder ob es Widerspruch oder eine andere Auffassung gibt. Sie sind zunächst mal ganz einverstanden. Aber dann würde ich Sie gerne nochmal was fragen, nochmal, damit es ein bisschen lebendiger wird. Haben Sie vor Bindestrich-Urteile, kein Vorurteil, wer oder was denn Klassikerinnen sein könnten oder welche pädagogischen Autoren, wenn Sie denn gerne behandelt sehen? Wie ist so die Stimmung? Ja, da ist ein Kommilitone, bitte. Rousseau, ja? Humboldt, ja? Da ist noch jemand. Marx, okay, gut. Den haben wir sogar heute schon, genau. Ja?
Kant und Nietzsche.
Kant und Nietzsche. Okay, ja? Schleiermacher. Okay, also wir sind ganz im 18. Jahrhundert. Ja, bitte. Wer?
Ich verstehe.
Aristoteles und Sokrates, jetzt sind wir sogar schon in der Antike. Ja. Ja, Platon, weiter in der Antike, gut. Also sehen Sie mal, ich lasse jetzt mal Platon beiseite, der wird in meiner anderen Vorlesung über Bildung und Politik vorkommen und will jetzt nur mal so die Leute aus dem 19. Jahrhundert aufnehmen. Immer wieder gefallen ist der Name von Jean-Jacques Rousseau. Von Jean-Jacques Rousseau wissen wir, dass er angeblich derjenige gewesen ist, der gesagt hat, zurück zur Natur, was einfach falsch ist. Also Rousseau selbst war kein Rousseauist, der lebt im 18. Jahrhundert. Dann gibt es über ihn ein richtiges Gerücht, dass er zwar ein bedeutendes erziehungsphilosophisches Werk, den Emile, geschrieben hat, aber ansonsten ein Rabenvater gewesen ist, weil er nämlich alle seine 5 Kinder, die er mit seiner Frau Thérèse Levasseur hatte, im Waisenhaus abgeliefert hat. Und so, wie kommt so eine Figur dazu, sich über Pädagogik zu äußern? Dennoch, das ist interessant, und Rousseau ist deswegen interessant, weil er einen sogenannten Erziehungsroman geschrieben hat, den Emile. Das ist ein Gedankenexperiment, geschrieben 1762, wo es um die Frage geht, wie ein Erzieher und ein Zögling gemeinsam ihr Leben so arrangieren können, dass der Zögling alleine zu Einsichten kommt. Sogenannte negative Erziehung. Und das hängt dann alles, aber das kommt auch in einer anderen Vorlesung, aufs Engste, aber aufs Schwierigste zusammen mit Rousseaus politischen Schriften. Und Rousseau war einer der Vordenker der Französischen Revolution, ein radikaler Demokrat. Dann fiel der Name Immanuel Kant, der größte Philosoph der deutschen Aufklärung, der im Unterschied zu Rousseau noch nicht mal Kinder hatte, die er im Waisenhaus abliefern konnte, sondern in der Zeit seines Lebens, er wurde 80 Jahre alt, ein Hagestolz war, dem Kinder eigentlich auf die Nerven gegangen sind und er trotzdem in seinen Vorlesungen über Pädagogik für seine Zeit sehr wichtige Einsichten gefasst hat. Von ihm gibt es ein Schlagwort aus der philosophischen Anthropologie, der Mensch ist nichts, als was er durch Erziehung ist. Lassen Sie sich jetzt mal auf der Zunge zergehen und überlegen Sie, was das bedeuten kann und ob da möglicherweise was dran ist. Dann war Kant ja so ein Philosoph, der gesagt hat, man kann unsere Gattung Mensch immer unter zwei Gesichtspunkten betrachten, entweder naturwissenschaftlich, also dann sind wir gewissermaßen Systeme, so wie das heute die Hirnforschung ansieht, oder moralisch. Wir sind freie Wesen und sind moralisch verantwortlich. Das kriegt man beides nicht zusammen. Allerdings, im Erziehungsprozess gehört beides praktisch doch zusammen, weil wir ja aus Babys, die scheinbar nur ihren Bedürfnissen folgen, mündige Bürger heranbilden sollen. Und durch Einwirkung von außen, und manche bezeichnen das dann als Zwang, durch Einwirkung von außen Menschen zu freien moralischen Wesen und Bürgern bilden sollen. Deswegen Kant sagt, und deswegen ist Erziehung das schwerste Geschäft, wie erziele ich die Freiheit durch den Zwang? Und Kant hat natürlich eine Vorstellung davon gehabt, das ist dann immer so, gewissermaßen, also mit großer Leuchtschrift kann man sich das vorstellen, Erziehung, Freiheit zielen auf Mündigkeit. Mündigkeit aber ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Mündigkeit aber ist die Fähigkeit, sich seines Verstandes ohne Leitung anderer zu bedienen. Und da hat man auch, das schreibt jemand, der wie gesagt keine Kinder hatte, den Kinder eher auf die Nerven gegangen sind, der aber trotzdem eine richtige Einstellung dazu gehabt hat. An der Stelle kann ich eine kurze Zwischenbemerkung machen. Wenn wir über Klassiker der Pädagogik sprechen, dann haben wir es immer mit verschiedenen Typen von Menschen zu tun, mit solchen, die über Pädagogik nachgedacht und über Pädagogik geschrieben haben, und solche, die tatsächlich auch erzieherischen, pädagogischen Umgang hatten und vielleicht auch darüber geschrieben hatten. Aber es gibt auch, wir werden ein paar kennenlernen, sollen wir lieber das nehmen, genau, das ist ein bisschen komisch. Ja. Die das dann reflektiert haben. Die interessante Frage ist, ob es auch so pädagogische Genies gegeben hat, von denen wir dann später, wir werden solche kennenlernen, also aus ihren Zeitgenossen erfahren, ohne dass sie selbst viel geschrieben hätten. Also dann wurde jemand genannt, der hieß Schleiermacher. Eine sehr interessante Figur. Ein preußischer Theologieprofessor, protestantisch in Berlin zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Einer der ersten, der den Gedanken gefasst hat, dass Kinder sowas wie ein eigenes Recht auf ihre kindliche Lebenszeit haben. Und das ist eigentlich nicht richtig, ja, geradezu unmoralisch ist, um der künftigen Nützlichkeit der Kinder wegen als Erwachsene ihre Gegenwart aufzuopfern. Das hat dann später ein Gedanke, ein Pädagoge des 20. Jahrhunderts, der polnische Pädagoge Janusz Korczak, aufgenommen, der, und das ist immer noch ein Thema, über das man sich die Köpfe heiß reden kann, diese drei Rechte des Kindes postuliert hat. Das Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist. Das Recht des Kindes, sehr schwierige Frage, was er damit eigentlich gemeint hat. Das Recht des Kindes auf den eigenen Tod, also meistens wird es so interpretiert, dass man nicht overprotective und zu tüdelig sein soll, sondern Kindern auch durchaus die Möglichkeit einräumen soll, Risiken einzugehen. Und dann hat er noch drittens das Recht des Kindes auf den eigenen Tag. Wir werden in diesem Semester zu Korczak, also einen eigenen Vorlesungstermin haben. Da werden wir dann auf diese Fragen genauer eingehen. Draufgekommen sind wir durch Schleiermacher, der bereits als älterer Mann, da war er irgendwie 40 oder 50, nochmal mit einer etwas jüngeren Frau ein Kind bekommen hat. Und das ist ihm halt dann, das war sehr schlimm für ihn, im Alter von 4 oder 5 gestorben. Und da hat er dann angefangen nachzudenken, wie das eigentlich so mit der Lebensphase Kind ist und ob man wirklich gewissermaßen die Zukunft aufopfern darf. Das war jemand, der mal jetzt ein Kind hatte und Umgang mit ihm hatte. Ja, dann wurde der Name Nietzsche genannt. Mit dem werden wir uns auch noch beschäftigen. Das war jemand, der das Bildungs- und Erziehungswesen seiner Zeit aufs Allerschärfste kritisiert hat. In welcher Richtung, das werden wir noch genau diskutieren. Und dann hatte eine Kommilitonin noch jemanden genannt, bei dem man überhaupt nicht an Pädagogik denken würde, nämlich Karl Marx. Aber das ist einer jener Klassiker aus dem letzten Semester, die ich dann gleich heute nochmal mit Ihnen Revue passieren lassen möchte. Und dann können wir jetzt vielleicht zu unseren Folien kommen. Ja, ja. Jetzt fangen wir mal an von vorne. Mal sehen, was wir alles haben. Ah, hier haben wir diesen Wilhelm von Humboldt. Mit ihm ist auf das Allerengste verknüpft der Begriff von Bildung. Was bei Humboldt so viel hieß wie die proportionierliche Entfaltung aller Anlagen der menschlichen Persönlichkeit. Das war ein Ministerialbeamter und Philosoph und Linguist, der wie sein Bruder Alexander von Humboldt auf einem Gut in der Nähe von Berlin von einem Privatlehrer aufgezogen wurde. Ich sage das deswegen, weil der Bruder von Wilhelm von Humboldt, Alexander von Humboldt, Hauptfigur in einem Film ist, der jetzt am 25. anläuft, nach dem Roman von Daniel Kehlmann, Die Entdeckung der Welt. Sehen Sie sich diesen Film an. Bitte? Verbesserung der Welt, genau. Verbesserung der Welt. Und sehen Sie sich den Film an, dann kriegen Sie vielleicht ein bisschen Geschmack. Ich kriege keine Tantiemen davon und keine Prozente, aber ich habe ein paar Vorschauen gesehen. Geschmack, also wie damals Wissenschaft und auch Pädagogik betrieben wurde. Also, er setzt sich sehr stark miteinander, ist eigentlich ein Schöngeist, der aber dann doch Beamter wird, preußischen Staatsmann. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, über den wir auch lange im letzten Semester geredet haben, das Jahr 1806. Was passiert 1806? 1806 bricht der alte feudal-absolutistische Staat Preußen im Krieg gegen das Frankreich Napoleons zusammen. In der Schlacht bei Jena und Auerstedt in den Plakaten Berlins hängen, also in den Straßen Berlins hängen Plakate. Der König hat eine Bataille verloren. Eine Schlacht, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Also bloß kein Aufruhr, aber immerhin war man dann in Preußen so einsichtig, Reformen einzuleiten. Einführung der Gewerbefreiheit, Bauernbefreiung, Judenemanzipation und anderes mehr. Und vor allem, und das ist für uns wichtig, eine Reorganisation des Schulwesens. Und dafür war Humboldt verantwortlich. Nicht nur war er daran beteiligt, so etwas wie ein allgemein bildendes Schulwesen, also für alle Kinder in Preußen durchzusetzen, das damals natürlich dreigliedrig war, aber er hat auch den Schultypus ins Leben gerufen, dem heute immer noch der Ruf vorauseilt, das Beste zu sein, was man haben kann, nämlich das Gymnasium. Dahinter steht die Theorie des sogenannten Neuhumanismus, dass man sich nämlich in seinen Bildungszielen am antiken Griechenland orientieren soll und am antiken Rom. Latein als Sprache der Klarheit und der Logik und das Griechische als Inbegriff einer Lebensform, in der Kunst, Politik und sonstiges Leben aufs Engste zusammenfallen. Und vorhin ist ja der Name Nietzsche genannt worden. Nietzsche war einer, der diese Form des Neuhumanismus und des Gymnasiums aufs Schärfste kritisiert hat. Das Gymnasium, wie gesagt, also heute weinen dem viele Eltern eine Träne nach, weil sie Angst haben, dass ihre Kinder in der Gesamtschule nicht gut genug gebildet werden. Wie das mit dem Gymnasium wirklich war in seiner Zeit, das kann man an einem Film aus dem Jahr 1944, etwas verdächtiges Datum, sehen, der aber immer gerne auch bei universitären Weihnachtsfeiern gezeigt wird, nämlich die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann, also eine Schulkomödie. Und da hat man schrillige Lehrer, verkrustete Lehrstrukturen und anderes mehr. Das Gymnasium war eine Bildungsstätte gewissermaßen für den Beamtennachwuchs in Preußen und sonst wo. Damals gab es noch keine Bildungsexpansion, also vielleicht 1 oder 2% eines Jahrgangs, wenn überhaupt, Abitur gemacht und sind studieren gegangen. Als ich Abitur gemacht habe, 1967, waren wir gerade mal 5% eines Jahrgangs, die eine Hochschulstudienberechtigung, sprich Abitur, erworben haben. Heute sind wir bei weit über 40. Da hat sich einfach außerordentlich viel geändert. Und man kann sich lange darüber streiten, ob das, was von Humboldt nun übrig bleibt, klassisch geworden ist, dieser Bildungsgedanke ist, also die proportionierliche Entfaltung der Persönlichkeit, oder ob es die Idee des Gymnasiums gewesen ist. Sie lesen hier dieses schöne Zitat: Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welche die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung. Wunderbar. Also mich begeistert es jedes Mal von neuem, wenn ich das lese. Wenn wir da jetzt näher reingehen würden, dann würde man natürlich sehen, dass da viele Probleme bestehen. Sind wir wirklich in der Lage, unsere Kräfte so proportionierlich zu bilden, dass wir uns maximal selbst entfalten? Müssen wir nicht mit Begrenzungen leben, die uns von der Gesellschaft, aber auch von der Erziehung, von unserem Innenleben auferlegt werden? Und wie soll ausgerechnet der Staat mit seiner Schulpflicht so ein Werk der Freiheit vollbringen können? Das sind so Restprobleme, die aus dieser sehr emphatischen Definition von Bildung bei Humboldt übrig bleiben. Kommt in dieser Vorlesung immer mal wieder vor als Erinnerungsposten, aber wenn Sie sich für Bildungstheorie interessieren, ist Humboldt unerlässlich. Also der ist nun mit Sicherheit ein im Kanon der Erziehungswissenschaft gut verankerter Klassiker. Also da würde niemand auf die Idee kommen, den rausschmeißen zu wollen. Gehen wir mal zum nächsten. Johann Gottlieb Fichte, eine fatale Figur. Sohn ganz kleiner Leute, kleiner Handwerker, der, weil er wirklich sehr klug gewesen ist, dann auf weiterführende Schulen geschickt worden ist. Jemand, der ganz und gar von der Philosophie der Freiheit beeinflusst gewesen ist, der aber dann, wir sind wieder bei diesem Jahr 1806, in den politischen Strudel der Auseinandersetzung der preußischen Deutschen mit den napoleonischen Franzosen kommt und nachdem er ursprünglich ein Befürworter der Französischen Revolution gewesen ist und plötzlich zu einem deutschen, nicht mehr nur preußisch, Nationalisten wird. Ich habe mich, als ich das im vergangenen Semester gezeigt habe, wenn Sie sofort fragen, was hat das denn mit Pädagogik zu tun, auf seinen Reden an die deutsche Nation, auch 1806, bezogen. Und da gibt es ein paar interessante pädagogische Überzeugungen. Er sagt erstens, wer erziehen will, erzieht immer auf etwas Bestimmtes hin. Wir haben uns ja unter liberalen und linksliberalen Bedingungen daran gewöhnt, und daran ist auch gar nichts falsch, dass wir unsere Kinder so erziehen, dass sie später weitestgehend selbst entscheiden lassen können, welchen Lebensweg sie einschlagen werden. Sei es, was den Beruf angeht, sei es, was ihre sexuellen, erotischen Neigungen angeht, sei es, was ihre religiösen Interessen angeht, möglichst nicht viel intervenieren. Fichte hat aber gesehen, da ist ein Trugschluss drin. Denn das hat wieder was mit der anthropologischen Verfasstheit unserer Gattung zu tun. Kinder werden unter Umständen in eine Welt hineingeboren, die sie einfach nicht gewählt haben. Und man kann Kinder noch so liberal erziehen, wenn man sie eben liberal erzieht, dann erzählt man sie so, dass sie nicht zu Neonazis indoktriniert werden. Also das heißt, wer erzieht, so steht das dann bei Fichte in den Reden zur deutschen Nation, erzieht immer auf etwas Bestimmtes hin. Und das kann dann weiter oder enger gefasst werden. Ein wichtiger Punkt. Aber dann fügt er noch etwas anderes hinzu, weswegen er meiner Meinung nach durchaus und völlig zu Recht, also auch in diesem Kanon der Klassiker drinbleiben sollte. Und er sagt, wenn es schon nicht möglich ist, Kinder gewissermaßen ohne Willen und ohne Programm zu erziehen, dann soll man sie doch so erziehen, dass sie die Ziele, die Formen, die sie durch Erziehung erreichen sollen, selbsttätig erreichen. Also nach Möglichkeit die Selbsttätigkeit des Kindes anzuregen. Auch deswegen würde ich sagen, gehört Fichte in diesen Kanon drin und er sollte auch daran dabei bleiben. Aber jetzt, ich habe vorhin in der Einführung gesagt, muss immer ansehen, wie werden diese Klassiker in ihrer Zeit betrachtet? Und also die große Zeit von Fichte, wo er als Klassiker rezipiert wurde, das war nun ausgerechnet die Zeit des Ersten Weltkrieges, als aus verschiedenen Gründen die politische Kultur in Deutschland extrem nationalistisch gewesen ist. Und da hat man dann geglaubt, dass Fichte ein Vordenker dieses Nationalismus gewesen sei, war er tatsächlich. Und dann ist es dem Autor so ergangen, und das hat er eigentlich nicht verdient, dass er auch in der Zeit des Nationalsozialismus als ein Vorläufer angesehen wurde. Der ist dann in einen anderen Kanon reingekommen, in den er eigentlich so nicht reingehört. Aber das sind die Auseinandersetzungen, die man führt. Ja, mach mal weiter. Ja, und wir nähern uns allmählich Karl Marx. Wir sind bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dem sicher bedeutendsten Systemphilosophen der Philosophie des deutschen Idealismus. Naja, also der Fichte, der war Universitätslehrer. Hegel immerhin, auch wenn die Pädagogik, wenn Sie sich dieses umfangreiche Werk mal näher betrachten sollen, vielleicht machen ja die einen oder die anderen von Ihnen im Nebenfach auch Philosophie, spielt jetzt die Pädagogik im engeren Sinne nun wirklich nicht die wichtigste Rolle, wohl aber der Begriff der Bildung. Und über Hegel ist noch des Weiteren positiv mitzuteilen, dass er wirklich ein paar Jahre lang Gymnasialprofessor und Direktor in Nürnberg gewesen ist. Also der kannte mindestens diesen Beruf und er war auch selbst Familienvater. Wenn Hegel den Begriff der Bildung verwendet, auch wieder in seiner wichtigen Schrift Die Phänomenologie des Geistes aus diesem magischen Jahr für Preußen 1806, dann ist Bildung ein sowohl individueller als auch kollektiver Prozess der Erfahrung und Auseinandersetzung mit der Welt. Bildung im Allgemeinen. Also seine Philosophie ist eine Philosophie der Bildung des Geistes. Und was jetzt die Pädagogik im engeren Sinne angeht, so war er der Meinung, dass es die Aufgabe von Schulen, also wir haben ja jetzt schon mit Humboldt das Schulsystem, die Aufgabe von Schulen ist, die nachfolgenden, die neueren Generationen jeweils auf das bereits erreichte höchste Stadium von Wissenschaft, Kunst, Kultur, Wissen und Philosophie zu bringen. Also Hegel war schon davon überzeugt, und darüber würde man sich dann streiten, dass die Pädagogik nie weitergehen kann, als bis dahin jüngeren Generationen das Niveau beizubringen, das die Gesellschaft bereits erreicht hat. Hegel selbst war nicht der Meinung, dass man durch schulische Aneignungs- und Vermittlungsprozesse tatsächlich Kunst, Wissenschaft, Philosophie der Gesellschaft weiterbringen könne. Das, wenn überhaupt, wäre dann die Aufgabe von Wissenschaften und Universitäten, nicht aber von Schulen. Die Reformpädagogik, mit der wir uns in diesem Semester beschäftigen werden, sollte das später anders sehen. Und wenn wir nochmal eins weitermachen können, bitte. So. Da haben wir den Schleiermacher, der eben auch deswegen interessant ist, weil er als junger Mann in Berlin an den Salons teilgenommen hat, er einer der ersten gewesen ist, der sich mit dem Phänomen der Gesellschaft beschäftigt hat, jetzt nicht so in einem wirtschaftlichen oder soziologischen Sinne, sondern Geselligkeit. Es gibt von ihm eine Theorie des geselligen Betragens, wo er fast, und das war für einen Mann seiner Zeit relativ weitreichend, angesehen hat, dass auch Frauen gleichberechtigte Partnerinnen bei intellektuellen Gesprächen sein können. Dann noch mal ein zweiter, bitte. Er hat sich dann sehr intensiv, also mit Theologie und sowas auseinandergesetzt. Sie lesen das alles hier. Er ist der Erste und der ist unbestreitbar. Ein Klassiker, der unter diesem Titel auch in Berlin Vorlesungen zur Pädagogik gehalten hat. Das heißt, es beginnt im frühen 19. Jahrhundert. Da braucht man natürlich, wenn man das interessiert, Zeit und Geduld. Diese Schriften erschließen sich nicht ganz von alleine. Wenn wir auch nochmal weitermachen können, bitte. Halt zurück. So, da haben wir dann wirklich so ein paar wichtige, geradezu klassische Einsichten. Die Erziehung setzt den Menschen in die Welt, insofern sie die Welt in ihn hineinsetzt. Und sie macht ihn die Welt gestalten, insofern sie ihn durch die Welt wird gestalten lassen. Also es ist immer ein Wechselprozess. Bildungsprozesse, aber Schleiermacher spricht hier nicht von Bildung, sondern von Erziehung, sind immer wechselseitig. Wir werden durch unsere Umwelten geprägt, aber auch wir prägen unsere Umwelten. Eine Einsicht, und das wäre jetzt ein dritter Begriff neben Erziehung und Bildung, den die sozialwissenschaftliche Theorie der Sozialisation auch erst vor 30 Jahren wieder entdeckt hat. Vorher war man eigentlich der Meinung, dass die Menschen ganz und gar jeweils durch ihre Umwelten geprägt werden. Schleiermacher war zwar auch ein moderater deutscher Nationalist, aber er war demokratischen Gedanken sehr aufgeschlossen. Das lesen Sie, Sie können sich das dann alles auf dieser Folie nochmal genauer ansehen. Wenn Sie nochmal weitermachen würden, bitte. Er hat als einer der Ersten gesehen, dass das, was wir als individuelle Handlungen verstehen, Erziehung, dass das etwas mit dem Aufbau menschlicher Gesellschaften in der Zeit zu tun hat. Erziehung, Bildung und Sozialisation, das sind Prozesse, die zwischen Generationen herrschen und sich zwischen Generationen abspielen. Deswegen kann er wirklich fragen, was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren? Allein, wenn wir das menschliche Geschlecht betrachten in den größeren Massen, die wir Völker nennen, so sehen wir, dass diese in jedem Wechsel der Generationen sich nicht gleich bilden, sondern es gibt ein Steigen und Sinken in jeder Beziehung, worauf wir Wert legen. Ja, und bitte weiter. Und da kommt er dann zu einem Begriff, der auch in einer emanzipatorischen Erziehung unersetzbar ist, die Individualität. Da steckt gerade heute in der globalen, in der globalisierten Welt ein Problem dahinter. Manchmal hört man von Intellektuellen aus den Ländern des Südens, früher hat man von der Dritten Welt gesprochen, den Vorwurf, naja, ist ja alles schön und gut, mit Menschenrechten und Freizügigkeit und so weiter und so fort. Aber ist das nicht bloß diese westliche Idee vom atomisierten Individuum? Sollte es nicht eher darauf ankommen, die zwischenmenschlichen Bezüge, Familien, Berufsverbände und andere zu stärken und nicht, oder das Gemeinwohl, das Gesamtwohl, zu stärken und nicht immer auf das einzelne Individuum zu schauen. Das ist eine sehr wichtige Debatte, die geführt werden muss. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass diese Kritik so richtig geführt wird, aber da besteht zumindest ein Problem dahinter, weil in der Tat dieser Gedanke der Individualität des Eigensinns der westlichen, soweit man das kennt, also ich kenne mich einfach so mit den ostasiatischen Kulturen gar nicht aus, doch seine starke Wurzeln in der westlichen, in der auch vom Judentum geprägten christlichen Tradition hat. Woran wird das deutlich? Das wird unter anderem deutlich, wenn man sich guckt, in welchen Gesellschaften, in welchen Zeiten es sind eigentlich Autobiografien erschienen. Deswegen hat in der ersten Vorlesung zu den Klassikern der Kirchenvater Augustinus eine Rolle gespielt, weil der der Erste gewesen ist, der ein dickes Buch geschrieben hat, Bekenntnisse, in dem er sich autobiografisch mit seinem Leben auseinandergesetzt hat. Dann passiert mindestens in Gesellschaften unseres regionalen Raums, Europas, die nächsten 900 Jahre so gut wie nichts. Dann gibt es keine Biografien, keine Autobiografien. Und irgendwann im spätesten Mittelalter, in der frühen Renaissance, kommen dann die ersten autobiografischen Berichte. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Individualität etwas mit Neuzeit zu tun hat. Marxisten werden später sagen, mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und so weiter und so fort. Auch hier, darauf will ich hinweisen, gibt es einen Zeitkern, aber aus dem Umstand, dass vielleicht so ein Begriff wie der der Individualität dem okzidentalen, dem jüdisch-christlichen Kulturkreis entstammt. Und über die anderen wissen wir nichts. Also ich habe mir angewöhnt, da jetzt immer sehr vorsichtig zu sein. Ich sage nur, dem entstammt es auch, folgt ja noch nicht, dass es falsch ist. Und ein Gedanke wie der der Individualität, der Entfaltung des Individuums, muss sich dann immer der Frage stellen, ob und wie weit diese Entfaltung schrankenlos und rücksichtslos sein kann oder nicht. Aber das sind schwierige Fragen und wir machen nochmal weiter. Ja, da haben wir jetzt einen richtigen Pädagogen, also nicht mehr nur einen Erziehungsphilosophen, Johann Heinrich Pestalozzi, ein Schweizer, von dem auch Fichte sehr beeinflusst gewesen ist, der pädagogische Ideen hatte, der Waisenhäuser gegründet hat. Und der redet hier natürlich außerordentlich emphatisch. Wenn man sich den wiederum gesellschaftlich ansieht, dann kommt man, das ist ein Staat, den die meisten von uns natürlich nicht so sehr interessiert, obwohl er wirklich interessant ist, kommt man auf die Geschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert. Und dann wird man in Pestalozzi, das ist ihm später übel angekreidet worden, jemand sehen, der zwar wirklich der Meinung war, dass man sich gerade auch um die Kinder der Armen kümmern muss, der aber mindestens genauso entschieden der Meinung war, dass die Kinder der Armen für ein Leben in Armut bestmöglich ausgerüstet werden sollen durch Erziehung. Pestalozzi war kein, oder da gibt es eine Diskussion, die runzeln die Sterne, es gibt eine Diskussion, meiner Meinung nach war Pestalozzi kein Sozialrevolutionär, aber das ist eine sehr interessante Debatte. Eines der Internate, die er dann gegen Ende seines Lebens gegründet hat, ist ja gerne also von preußischen Adligen beansprucht worden. Er selbst gilt als ansonsten, und das gehört zu seinen Verdiensten, als einer der Begründer der Familienerziehung, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Sie sehen sich das auf den Folien weiter an und wir fahren nochmal weiter, bitte. Ja, das ist eine Gestalt, die anders als Pestalozzi nicht so berühmt ist, gehört natürlich auch in diesen Klassikerkanon, weil das jemand gewesen ist, der sich als einer der ersten Schulpädagogen hervorgetan hat, der hat schon relativ früh eine Theorie des Unterrichts entwickelt. Wenn Sie nochmal weiterfahren werden, da können Sie das dann genau nachlesen. Er hat sehr viel Philosophie betrieben, aber ist dann einer der ersten, der auch wirklich Lehrerbildung mit Unterrichtsübungen vollzogen hat. Und wenn wir nochmal ans Weiter, bitte. Ja, hier können Sie nachlesen, wie er versucht hat, und er war der Erste, der auch diesen Namen geprägt hat, Pädagogik als Wissenschaft. Wissenschaft für die Erziehung. Da gibt es bei ihm diesen auch sehr deutungsbedürftigen Begriff des pädagogischen Takts, also einer spezifischen Fähigkeit von Erziehern, das waren damals noch vor allem Männer, sich auf die individuelle Lage zu erziehender Kinder einzulassen. Nun schiebt sich aber bei jedem noch so guten Theoretiker, wenn er seine Theorie ausübt, zwischen die Theorie und die Praxis ganz unwillkürlich ein Mittelglied ein gewisser Takt, nämlich eine schnelle Beurteilung und Entscheidung, die nicht wie der Schlendrian ewig gleichförmig verfährt, aber auch nicht wie eine vollkommen durchgeführte Theorie, wenigstens sollte bei strenger Konsequenz und in völliger Besonnenheit an die Regel zugleich die wahre Forderung des individuellen Falles ganz und gar zu treffen. Da haben Sie wieder dieses Prinzip der Individualität und die Kunst guter Pädagoginnen und Pädagogen besteht darin, die Probleme zu erziehender Kinder und Jugendlicher genau als die Probleme dieses besonderen, spezifischen Kindes oder Jugendlichen, den man da vor sich hat, zu erkennen. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil logisch, unser Schulunterricht verfährt immer nach Schema F. Es gibt Lehrpläne, die für ganze Jahrgänge gelten. Wie ist es dann im pädagogischen Beruf möglich, auf die spezifische individuelle Lage eines Kindes einzugehen? Wo bleibt da eigentlich die Gerechtigkeit und so weiter? Aktuelle Probleme der Lehrerbildung, das Problem der individuellen Förderung von Kindern in altershomogenen Klassenverbänden etwa. Ja, und wir fahren nochmal weiter. Das ist alles, ja. Das ist der Erfinder des Kindergartens. Ein Begriff, der von Deutschland aus in die Welt gegangen ist. Ein Fröbel war in den Zeiten der ersten bürgerlichen deutschen Revolution, sein Bruder war ein solcher bürgerlicher Revolutionär, Julius Fröbel, jemand, der aus einem romantischen Gedanken heraus sich für das Wachsen von Kindern interessiert hat. Und das sehen Sie schon, war meist das Ding eigentlich Kindergarten und nicht Kinderhaus oder Kinderanstalt, weil er wirklich den Gedanken hat, da wächst etwas heran und entfaltet sich von selbst, beziehungsweise entfaltet sich von selbst, wenn es die richtigen Anreize gibt. Gerade heute, wo so viel über Früherziehung und Frühförderung gesprochen wird, ist es mit Sicherheit sinnvoll, sich nochmal mit Fröbel auseinanderzusetzen. Belasse das hier auch. Und wir fahren nochmal ans Weiter, bitte. Der war sehr Philosoph. Also Philipp Otto Runge, den haben wir nur deswegen, weil er Kinder gemalt hat. Aber das ist eigentlich kein Klassiker der Pädagogik, weil wir an der Klassikerin, Klassiker der Pädagogik Leute verstehen, die entweder pädagogisch gedacht haben oder wenigstens pädagogisch gehandelt haben. Wenn Sie sich an diese Website, wo ich drauf zu sehen bin, erinnern, da sehen Sie im Hintergrund so ein Bild von Runge, die Hülsenbeckschen Kinder. Da kann man zeigen, dass ihm diese pädagogischen Gedanken, die der Fröbel hatte, durchaus nahegelegen hat und die er dann in seinen Malereien umgesetzt hat. Wir machen aber mal weiter. Ja. So, und jetzt, und damit will ich dann gleich für heute aufhören. Eine Kommilitonin hatte den Namen Karl Marx genannt und da habe ich schon gehört, dass ein paar von Ihnen so etwas erstaunt gelacht haben. Was soll denn der Begründer einer kritischen Theorie der kapitalistischen Ökonomie und einer der Begründer der politischen Bewegung des Kommunismus mit Pädagogik zu tun haben? Nun, also nochmal etwas Nostalgie. Also als ich angefangen habe zu studieren, war man eben sehr gesellschaftskritisch und war der Meinung, dass letzten Endes alle Erziehungskonzepte Ausdruck politischer Konflikte, Marx hätte gesagt, von Klassenkämpfen sind. Und er hat vor diesem Hintergrund dann selbst unterschiedliche, wenn man nochmal weiter, Erziehungskonzepte, bitte noch weiter. Mal sehen, ob wir den noch hier drauf haben. Nochmal weiter? Nee, haben wir nicht. Müssen wir dann nächste Woche, verschiedene Erziehungskonzepte entwickelt. Er hatte eine bestimmte Vorstellung, durchaus klassisch idealistisch, vom Wesen des Menschen. Er war zugleich zutiefst davon überzeugt, dass unter den kapitalistischen Bedingungen seiner Zeit eine Entfaltung des menschlichen Wesens nicht möglich sei. Er war gemeinsam mit seinem Freund, dem aus Barmen bei Wuppertal stammenden Unternehmersohn Friedrich Engels, gewissermaßen entsetzt darüber, in welcher Art und Weise Kinder in den Baumwollfabriken und Bergwerken seiner Zeit verschlissen und um Leben und Gesundheit gebracht worden. Er war aber auch zugleich dagegen, Kinder in einen pädagogischen Schonraum hereinzustellen und hat darüber dann unterschiedlichste pädagogische Konzepte der Arbeitserziehung entwickelt. Und das wäre eigentlich das Thema für eine Vorlesung für sich. Es gibt eine Reihe von Büchern, die werde ich Ihnen in der nächsten Woche mitteilen, also Karl Marx über Bildung und Erziehung. Mir ist er in dieser Vorlesung wichtig als ein Referenzautor dafür, dass wir nie vergessen sollen, dass alle Erziehungskonzepte immer auch Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse sind. Und gesellschaftliche Verhältnisse sind in aller Regel durch Konflikte, durch Ungleichheiten und durch Ungerechtigkeiten gekennzeichnet. Und man kann dann an pädagogischen Positionen jeweils sehen, wie sie sich in diesen gesellschaftlichen Konflikten positionieren, wie sie versuchen, gesellschaftliche Verhältnisse zu bewahren, sie zu überwinden. Und dann kann man immer noch die Frage stellen, kann eigentlich sinnvoll angenommen werden, dass Pädagogik die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert, oder ist es nicht eher umgekehrt, dass erst dann, wenn politisch oder wie auch immer die gesellschaftlichen Verhältnisse sich verändert haben, dass dann auch die Erziehung sich verändert. Dem will ich dann versuchen, im Laufe dieses Wintersemesters nachzugehen. Wir werden uns vor allem mit pädagogischen Klassikerinnen und Klassikern nun des 20. Jahrhunderts beschäftigen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.